Börsenexperts Podcast. So geht Börse.
Ja, ich bin der Hans-Jörg Naumer, Leiter Kapitalmarktanalyse bei der Fondsgesellschaft Allianz Global Investors.
Aus dem Börsenradio-Studio grüßt Peter Heinrich. Ein zweites Einkommen, hey, das klingt irgendwie super. Noch besser, wenn man dafür nicht Taxi fahren muss, so nebenbei. Dividenden sollen genau das liefern. Regelmäßige Ausschüttung als Cashflow aus Aktien. Nur, wie verlässlich ist das? Welche Fallen gibt es und woran erkennt man gute Dividendenqualität? Mein Gast, Hans-Jörg Naumer von Allianz Global Investors. Also, Dividenden, naja, das sind eher selten Börsenwunder. Man freut sich, ohne was verkaufen zu müssen. Hans-Jörg, jetzt mal ohne Glitzerfolie. Wofür taugt dieses zweite Einkommen wirklich?
Also für eine ganze Menge. Ich meine, wir müssen uns mal klar machen, dass wir ja in einer Welt leben, wo wir gewöhnt sind, dass unser Haupteinkommen aus dem Arbeitseinkommen kommt. Und wenn man sich dann mal die Haushaltsstatistiken anschaut, dann sieht man, dann kommt lange nichts mehr hinterher. Und das Kapitaleinkommen selbst hat einen ganz geringen Umfang. Das macht etwa 2% in Deutschland im Durchschnitt vom Gesamteinkommen aus. Und dann muss ich schon mal Fragen stellen, für was brauche ich das? Also ganze Menge Lebenssituationen, 4-Tage-Woche, Sabbatical, vielleicht auch, um die Kinder oder Enkelkinder zu unterstützen. Und da kommen Dividenden ins Spiel. Und du hast natürlich recht, das sind nicht immer die Titel, die besonders sexy sind und durch die Decke knallen in der Performance. Was sich bei mir Jahr für Jahr in der Dividendenstudie zeigt, wir haben eine unglaubliche Verlässlichkeit dieser Dividendenausschüttungen. Sie wachsen. Auch in diesem Jahr wird es wieder mehr Cash in die Tech geben für alle Anleger. Wie es aussieht, auch 2027, soweit unsere Prognosen. Und das macht doch eine ganze Menge Laune.
Also ihr habt von Allianz Global Investors eine Studie und da, neben ein paar Grafiken, kommen wir später noch dazu, die startet ziemlich groß mit KI, Robotern, Demografie, so nach dem Motto, hey, lass doch die Maschinen arbeiten und du kassierst. Also wie übersetzt man das jetzt in eine Strategie für Privatanleger, die eigentlich keine Nerv für Zockerei haben?
Das ist genau der schöne Punkt. Also wir müssen nochmal klar machen, dass die Roboter ja längst da sind. Wir haben immer so ein Gefühl, naja, das ist ein bisschen Science Fiction, aber Roboter sind ja mittlerweile überall. Künstliche Intelligenz arbeitet überall. Sie wird exponentiell weiter an Bedeutung gewinnen, auch gerade im Arbeitsleben. Die humanoiden Roboter sind der nächste große Entwicklungsschritt, der jetzt kommt. Und dann sage ich, Mensch, Kinder, und wir leben immer noch in einem Zeitalter wie bei Karl Marx. Ja, also Karl Marx, Lage der Arbeiter in England, das hat er ja wunderbar beschrieben. Damals gearbeitet hat er zwar nie, aber er wusste zumindest, wie bei seinem Freund Engels, die Arbeiter, die behandelt werden in dessen Fabriken. Und da haben sie 1850 war es das Buch dazu rausgebracht. Und du denkst, es gilt damals wie heute ein Paradigma, die einen arbeiten, malochen, tragen ihre Haut zum Markte und die anderen, das sind die Kapitalisten, die haben das Kapital. Da sage ich, was ein Blödsinn. Wir können uns alle beteiligen. Tun das auch, können in diese Roboter in Anführungszeichen über zum Beispiel Fonds investieren und dann Anteil an dieser Technologie haben, an dieser Wertschöpfung haben und die Dividenden sind dann unser zweites Gehalt daraus. Also wir brauchen da, glaube ich, wirklich ein neues Paradigma. Wenn ich sage, lass die Roboter für dich arbeiten, dann meine ich eigentlich zuallererst, lass dein Geld besser für dich arbeiten. Schau, dass es Rendite erwirtschaftet und was ja praktisch ist, schau, dass es dir auch was ausschüttet und du möglicherweise sogar stetig was davon hast.
Schau, dass du stetig davon was hast. Eine Zahl knallt aber rein. Machen wir doch mal ein Beispiel. Also 100.000 Euro im Stocks Europe 600 und in 10 Jahren kamen fast 42.000 Euro Dividenden dazu. Was ist das? Rendite Power oder eher Durchhalten lohnt sich?
Muss immer im Gesamtkontext sehen, was natürlich noch dazu kommt. Du hast ja jetzt die Zahlen von unserem Eurostoxx, also unserem, von der Benchmark Eurostoxx 600 zitiert. Das ist ja so das breite Schiff, das den kompletten europäischen Markt abdeckt. Und da haben wir in der Zwischenzeit der letzten 10 Jahre mehr als 60.000 Euro an Kursgewinnen gehabt und die zitierten etwas über 40.000 Dividendenausschüttungen. Das ist schon eine ganze Menge. Natürlich kann man sagen, aber halt, ich habe gelesen, da gibt es noch so ganze fancy Stocks in Amerika und Amerika ist vielleicht stärker abgegangen. Das mag schon stimmen, aber ich sage am Ende immer wieder gern, der Punkt ist doch, ich muss mein Risikorenditeprofil im Blick behalten. Und natürlich ist klar, wenn ich in Dividenden investiere, dann habe ich nicht die großen Technologiewerte, dann habe ich ruhigere Schiffe, verlässlichere, weniger volatilere Schiffe, was wir auch messen können. Das heißt, mein Portfolio lässt mich deutlich besser schlafen, obwohl ich Aktien drin habe. Und das ist ja auch was Schönes. Und ich kann mich darauf verlassen, wie gesagt, dass die Aktien, Dividenden eigentlich Jahr für Jahr mehr ausschütten. Es gibt ein paar Ausnahmen, klar. Schlechte Jahre, wie wir bei Corona gesehen haben, wie wir kurz nach der Euro-Schuldenkrise gesehen haben, da sind die Ausschüttungen, Dividendenausschüttungen insgesamt runtergegangen. Aber Dividenden können niemals null werden und sie sorgen im Lauf der Jahre für einen beträchtlichen Renditeanteil, der von den Anlegern oft unterschätzt wird.
Dividenden sind ja übers Jahr nicht gleichmäßig verteilt. Also Dividenden sind eigentlich wie Erdbeeren. Da gibt es eine gewisse Saison, da kann man wunderbar Erdbeeren essen. Wie macht man daraus trotzdem was Planbares, ohne sich ja bei der Anlageidee dann verbiegen zu müssen?
Ja, ich finde es ganz spannend, was du fragst. Natürlich, wir haben in Deutschland klassischerweise so den April, Mai als Hauptausschüttungsmonat. Da finden die ganzen Hauptversammlungen statt. Dann fließt das Geld, fließen die Dividenden. Die europäischen Titel sind da etwas breiter gestreut. Da gibt es auch schon mal übers Jahr was. In Amerika hast du es häufig, dass die Firmen quartalsweise zahlen. Aber es ist schon so, du kannst nicht sagen, wäre ja doll, ich kriege jeden Monat einen gewissen Betrag, sagen wir 50, 100 Euro, was auch immer, auf das, was ich angelegt habe. Das lässt sich aber mittlerweile ganz einfach machen. Es gibt Fonds, die tatsächlich monatlich ausschütten, die also im Prinzip über das Jahr den Dividendenstrom kletten und gleichzeitig auch Kursgewinne zumindest zum Teil mitnehmen. Das heißt, die Idee ist, behalte die Substanz, nimm, je nachdem, wie sich der Markt entwickelt hat, ein Stück weit was aus den Kursgewinnen raus, schütte das mit aus, zusammen mit den Dividenden und sorge dann für einen stetigen Strom an Kapitaleinkommen. Ich muss sagen, das ist doch ehrlich gesagt super sexy.
Man könnte ja die Dividenden auch wieder reinvestieren, aber wir sprechen ja in dem Fall ja eigentlich vom zweiten Gehalt. Ne? Also das ist ja dann auch ein Aspekt. Wie lange sollte man eigentlich Dividenden wieder reinvestieren?
Ja gut, das ist natürlich immer eine Frage, was du vorhast. Es gibt ja grundsätzlich zwei Sichtweisen. Die einen sagen, die Dividenden, die halten mein Portfolio ein Stückchen ruhiger. Wir haben das auch nachgemessen, dass Portfolien mit Unternehmen, die höhere Dividenden ausschütten, das sogenannte höhere Payout-Ratio, also Auszahlungsrelation haben, dass die auch tatsächlich weniger volatil sind. Und dann kann man ja sagen, okay, damit möchte ich mein Portfolio aufbauen. Ich habe noch ein Ziel, ich möchte vielleicht früher in Rente gehen, was auch immer, oder meine Rente insgesamt ausbauen. Das ist so der eine Aspekt. Also da wäre reinvestieren wieder Anlage der Blickpunkt. Und der andere, seien wir ehrlich, wir sind mittlerweile in einer Gesellschaft, wo wir lange, lange, lange den Leuten auch zu Recht gesagt haben, legt euer Geld an, baut Vermögen auf. Mittlerweile merken wir ja, naja, demografisch betrachtet sind wir doch ein bisschen in die Jahre gekommen und die Leute wollen verständlich mal was von ihrer Kohle sehen. Also ich finde das absolut nachvollziehbar, geht mir ja auch nicht ganz unähnlich. Oder sie sagen, ich habe Kinder, denen will ich was zugutekommen lassen. Also da gibt es viele Perspektiven. Das heißt, es hängt ganz eng am Anlegerprofil. Will ich mehr reinvestieren, ausbauen, freue mich über Dividenden, weil sie verlässlich sind, im Gesamtportfolio, wie gesagt, einen sehr beruhigenden Dividendenanteil haben, oder will ich Dividenden als zweites Gehalt und lasse sie abfließen?
Ja, okay. Also Dividenden werden als Renditebaustein unterschätzt. Ab wann ist eine Dividende nicht mehr nice to have, sondern wirklich ein echter Renditetreiber? Das hängt so ein bisschen ja vom Wunsch ab. Und wenn du sagst, du willst auch mal ein bisschen davon haben, von deinen Renditen, dann greif doch zu. Ja, warum nicht? So ein bisschen aufteilen in Sparen für die Rente und ein bisschen Lebensphilosophie. So, wie komme ich eigentlich an eine Rendite ran bei Dividenden? Also wie finde ich denn eine gute Aktie, die schöne Dividenden auszahlt? Was sind denn da bei dir wichtige KPIs, Kennzahlen?
Ja, also was bei mir natürlich immer wieder hilft, ist die sogenannte Payout Ratio. Das ist eigentlich mein Lieblingsmaß mittlerweile. Payout Ratio, englischer Begriff, Payout Auszahlung und dann die Relation auf die Gewinne. Das heißt, daraus kann man dann sehr gut erkennen, was hat die Firma in der Vergangenheit von ihren Gewinnen ausgeschüttet. Manche tun das zu einem sehr großen Anteil. Das ist natürlich dann für die Dividenden oder die Aktienhalter sehr erfreulich. Und wenn das ein paar Jahre nachvollziehbar ist, ist das häufig auch eine gute Indikation, dass die Firma auch diese Dividende in Zukunft erwirtschaftet. Aber ich sage das mit einem Beipackzettel, es ist nur eine Indikation, es ist keine verlässliche Zahl alleine. Warum? Ich muss mich natürlich fragen, warum schüttet die Firma Dividenden aus? Und manchmal kann es natürlich schon sein, dass die Firmenchefs sagen, naja, so eine richtige Geschäftsidee haben wir keine. Wir können das Geld nicht richtig investieren. Uns fehlen da einfach die Fantasie, die Möglichkeit, was auch immer. Und am Ende des Tages schütten sie nicht nur Gewinne, sondern Substanz aus. Das soll man natürlich vermeiden. Das heißt, die Geschäftsidee gehört quasi als Zukunftsperspektive dazu. Was kann ich von der Firma erwarten? Werden die Dividenden auch in Zukunft fließen? Also du merkst schon, so ein bisschen arbeiten ist da schon notwendig. Aber ich sage ganz ehrlich, ich lasse das meine Kollegen hier machen. Die suchen das raus und dann habe ich es auch noch schön breit diversifiziert.
Okay, ab wann macht es denn Sinn, diese Payout-Relation auf den Gewinn? Also ab 5% oder suchst du immer mehr? Oder kann man sagen, wenn jemand mal 7% anbietet, aber eigentlich keine Idee hat, oder manchmal gibt es ja auch Firmen, die eigentlich keine wirklichen Gewinne schreiben, aber trotzdem die Dividende hochhalten, wo man denkt, oh, das geht jetzt auf die Substanz?
Genau, das ist der Punkt. Also die Frage ist immer, welcher Anteil vom Gewinn wird ausgezahlt und kann in Zukunft ausgezahlt werden. Und da ist natürlich neben der historischen Payout-Ratio, also der Auszahlungsrelation, auch nochmal wichtig, was haben wir an Wachstum zum Beispiel gesehen oder können an Wachstum erwarten. Und da habe ich eine ganz breite Range. Also da eine Kennzahl festzuschreiben, wäre mir ein bisschen zu wenig, weil ich natürlich auch die Wachstumserwartung nach vorne mit einbeziehen muss.
Es gibt ja die amerikanische Variante der Dividende, die sich jetzt auch immer mehr bei uns durchsetzt, Aktienrückkauf. Das wäre ein eigener Podcast wert, aber kann man das so ein bisschen mit vergleichen?
Ja, das kann man schon ein Stück weit vergleichen. Man muss einfach verstehen, dass die Amerikaner von ihrer Philosophie, das ist auch steuerlich zum Teil getriggert, von ihrer Philosophie sagen, hör mal zu, ich habe die Gewinne erwirtschaftet, du bist mein Anteilseigner, aber eigentlich brauchst du das Geld ja vermutlich gar nicht. Wir können es ja super investieren und wir haben tolle Ideen, schütten es gar nicht aus, wir verlieren, weil wir Steuern zahlen müssen. Wir behalten das Geld, aber wenn du es haben willst, dann verkauf einfach einen Anteil. Ja, oder die Firma sagt umgekehrt, was du angesprochen hast, wir kaufen Anteile und schütten dadurch an die Anteilseigner aus. Das ist ein bisschen eine philosophische Frage. Das lässt sich auch tatsächlich nachvollziehen. Man kann immer wieder feststellen, dass die Ausschüttungsrelation oder jetzt sagen wir mal so, der Anteil der Firmen, der überhaupt ausschüttet in Amerika, deutlich niedriger ist. Hier im Euroraum liegt er sehr, sehr hoch und hat sich da auch stabil gehalten. Das heißt, wir sind wirklich eine Region der Dividendenzahler. Das ist bei uns sehr viel stärker im Fokus.
Philosophieren wir nochmal ein bisschen über Dividenden. Also wenn Kurse runtergehen, sind Dividenden ja oft Teil der einen bei guter Laune hält. Also sind Dividenden eher Stoßdämpfer fürs Depot oder Turbo?
Das würde ich ganz genauso sagen. Sie sind sicher eher ein Stoßdämpfer. Das ist ein super Ausdruck. Und zwar habe ich dir hier mal eine Grafik aufgelegt, die zeigt für die verschiedenen Regionen, was so der Anteil der Dividende an der Gesamtrendite war. Schauen wir mal nach links. Das ist der MSCI Europa, also die große Benchmark, die wir in Europa für europäische Aktientitel haben. Und wir haben das mal über 40 Jahre ausgerechnet. Kann man sagen, Mensch, das ist ein langer Zeitraum. Ja, ist ein langer Zeitraum. Aber wir haben das einfach mal verdeutlichen wollen, weil 40 Jahre ja auch ein Zeitraum ist, wo man sagt, naja, wenn jemand Kapital aufbaut, dann ist das für ihn wahrscheinlich durchaus realistisch. Worauf ich hinaus will, von der Gesamtrendite, die so per anno im Schnitt der Jahre bei 8% lag, kamen etwa 40% aus der Dividende. Also hier haben wir dann die Betonung nicht auf der Ausschüttung gehabt, natürlich, sondern überlegt, da stellt jemand das Geld, investiert jemand das Geld immer wieder aufs Neue. Ich kann das aber auch mal für andere Zeiträume zeigen. Ich habe es hier auf 5 Jahresperioden runtergerechnet, auch wieder MSCI Europa. Und man sieht hier auch, was du so schön genannt hast, den Stoßdämpfer-Effekt, also den Anteil der Dividende an der Gesamtrendite. Und besonders schön fand ich das in den schwierigen Jahren nach der europäischen Schuldenkrise, nach der Hauspreiskrise, hatten wir 5 schlechte Jahre für Aktien. Ja, das gibt's. Da waren die Kurse im Schnitt 4,5% im Minus gelegen, im Schnitt der Jahre. Aber die Aktien haben dann 2,8% davon pro Jahr wieder gut gemacht. Ja, das heißt also, da merkt man, Kurse lagen im roten Bereich, gehört leider dazu. Aber ich sage immer, ohne mehr Risiko, auch keine Risikoprämie, also keine Mehrrendite, aber die Dividenden haben wunderschön gedämpft.
Was mir gerade einfällt, ich war mal in Frankfurt bei einer Veranstaltung, also die typischen Finance-Veranstaltungen. Nach dem Vortrag gibt es so Kaffee, man steht am Stehtisch, trinkt was und hält sich mit den Leuten, tauscht Visitenkarten aus und irgendwann drehe ich mich rum und dann, auch da, ach, was machen Sie denn? Und dann unterhält man sich kurz und der hat mir aber nie seine Visitenkarte gegeben. Das war so, und es war eine der reichsten Deutschen dann und eigentlich total normal angezogen, Jackette, ein bisschen abgewetzt, so ausgebeultet, Taschen. Also überhaupt nicht, wie man so im Finanzbereich kennt, diese alle geschniegelt und gebügelt unterwegs sind. Da haben wir uns unterhalten und dem war völlig egal, wo der Aktienkurs steht, so nach dem Motto, ich lebe von Dividenden.
Ja, kann man ja nachmachen.
Ja, also das fand ich total spannend. Namen werde ich jetzt nicht nennen, weil der ist so reich, dass er eigentlich auch ungern seine Visitenkarte hergibt. Fand ich total spannend, auch wo der Aktienkurs steht, das ist mir völlig egal.
Und ich finde das auch deswegen hochinteressant. Also zum einen, man kann das in kleineren nachbauen und natürlich, es hilft mir auch deswegen bin ich immer so ein Dividenden-Fan, so meine Angst vor der Investition zu überwinden. Ja, ich komme immer wieder, treffe immer wieder auf Leute, die sagen, ja, aber die Aktien, das ist alles so durcheinander, das geht rauf und runter, am laufenden Band gibt es irgendeine Geschichte und dann fallen die wieder und ich möchte einfach mein Geld sicher haben. Und ich sage dann immer, Leute, überlegt euch, also wenn ihr Sicherheit haben wollt, dann ist eure Rendite mit Sicherheit der 3-Monats-Zinssatz, den euch die Bank zahlt. Ja, da gibt's nicht mehr. Und da werdet ihr in aller Regel gegen die Inflation verlieren. Also müsst ihr so ein Stück aus der Deckung gehen. Und die Historie zeigt, dass die Aktien genau das geliefert haben, was man sich von ihnen erwartet. Sie haben mehr Risiken, sie schwanken. Das kann man wunderbar diversifizieren. Man kann sein Portfolio breiter aufstellen, dass man nicht an 2, 3, 4 Aktien alleine hängt. Und was noch entscheidender ist, die Kursschwankungen, die Risiken führen am Ende dazu, dass man sagen kann, es hat sich dann doch gelohnt. Also der gute alte, der war es doch gleich, Costolani hat, glaube ich, mal gesagt, wenn du gut schlafen willst, dann kauf Anleihen. Wenn du gut essen willst, dann kauf Aktien und nimm halt eine Schlaftablette, wenn du es nicht aushältst. Und ich sag mal, wenn ich da so einen Stoßdämpfer wie Dividenden habe, dann hilft mir das, diese Sorge zu überkommen. Das ist, glaube ich, verhaltensökonomisch auch sehr, sehr hilfreich. Warum? Ich kriege ja durch die Dividenden immer so eine Belohnung. Und wenn ich dann noch sage, naja, es ist mein zweites Gehalt und die Aktien, die Fonds da drauf, die lasse ich einfach mal liegen und erben dann meine Kinder, sollen doch die gucken, wie sie mit der Kursschwankung glücklich werden. Dann, glaube ich, hat man sich selbst ein kleines Schnippchen geschlagen und die eigene Angst ausgeschaltet.
Ja, wer gut essen will, der soll in Aktien gehen. Jetzt passiert es dann trotzdem selten natürlich, wenn die Dividende gekürzt werden, kriegen sofort viele den Puls. 3 Fragen, die man sich stellen sollte, bevor man panisch verkauft oder trotzig nachkauft. Also wie würdest du damit umgehen?
Also ganz cool, weil ich sage, Dividendenkürzungen als solches kommen zum einen super selten vor und in aller Regel werden sie wieder sehr, sehr schnell ausgeglichen. Ich lege mal eine Grafik drauf, die ich schon seit langer Zeit jetzt verfolge, fortschreibe, die mir immer wieder gefällt. Und ich habe hier einfach mal ausgerechnet über die letzten 20 Jahre, sind sogar 21, zurückverfolgt, hier wieder europäische Aktientitel, wie viel Titel haben denn im jeweiligen Jahr von diesen 600 Werten die Ausschüttungen angehoben. Jetzt das Geld, das sie ausgeschüttet haben, den Betrag. Die Mehrzahl in fast allen Jahren hat angehoben. Wenn sie nicht angehoben haben, haben sie zumindest konstant gehalten. In wenigen Fällen gab es Senkungen. Das ist nicht auszuschließen, ja.
Ja, aber das waren die berühmten Jahre 2020 Corona, 2019 hier, ja, die Lehman-Krise.
Das waren die Ausnahmen von der Regel, das kann man ganz genau sagen, das passiert. Da sage ich, ja gut, das gehört dazu. Wie gesagt, wenn es kein Risiko gäbe, wenn wir im Schlafwagen zur Rendite unterwegs wären, hätten wir halt auch nur eine 3-Monats-Geldrendite. Aber worauf ich nochmal hinaus will, wenn wir uns das mal anschauen, an die Jahre zurückverfolgen und wir machen ja Jahr für Jahr die Studie, schätzen auch, was an Ausschüttungen dann auf uns zukommt in dem jeweiligen Jahr und im Folgejahr. Und du siehst, die Firmen haben sehr, sehr schnell wieder angehoben. Das heißt, die haben eine klare Dividendenstrategie. Die zeigen mit ihrer Dividende so einen Signaleffekt an die Anleger. Hör zu, wir haben vielleicht jetzt mal ein schlechtes Jahr gehabt. Corona versteht jeder. Aber wir wollen wieder auf den alten Pfad zurück. Die Schatte wird ausgewetzt und sie ist auch ausgewetzt worden. Das heißt, wir reden schon seit einigen Jahren schon wieder davon, dass wir eigentlich jedes Jahr einen neuen Ausschüttungsrekord haben. Übrigens, 2026 erwarten wir eine Ausschüttung für europäische Titel alleine von 454 Milliarden Euro.
Mhm. Wer davon was abhaben möchte, der müsste jetzt langsam mal mit einem Dividendenportfolio beginnen aufzubauen.
Aber Vorsicht, nicht von den 26er Ausschüttungen, denn das kriegen natürlich nur die, die dabei waren. Klar, das ist ja in den Kursen enthalten. Aber was du natürlich sicher meinst, logisch, wer dann 27 bei der Ausschüttung dabei sein will, der sollte auf jeden Fall jetzt reingehen. Dann kann er an den Gewinn teilhaben. Und da gehen wir davon aus, dass wir 27 auch wieder gewinnen, also gewinnen und damit Ausschüttungszuwächse bei den Dividenden sehen. Das dürfte sich lohnen.
Ja, ich war eigentlich bei der Idee, baut doch mal ein Dividendenportfolio auf. Aber was ich mir gedacht habe, dann landet man ja schnell wahrscheinlich bei Versorgern, Telekom-Werten, defensiven Konsumwerten. Ist das ein cleverer Schutz oder baut man sich da unbemerkt ein Klumpenrisiko?
Naja, es ist schon breit diversifiziert, das ist gar keine Frage. Und wir haben uns das mal angeguckt, wir haben uns mal Portfolien angeguckt und haben gesagt, okay, wir nehmen links den kompletten Stocks, also Euro-Stocks, auch wieder breites Schiff Europa. Und dann gucken wir mal uns die 25% der Firmen an, die die höchste Ausschüttungsquote hatten. Und wir schauen uns die Firmen an, die die niedrigste Ausschüttungsquote hatten. Und was du sehr deutlich sehen kannst hier, dass wir da schon Übergewicht haben. Wir haben bei den hohen Ausschüttungen haben wir viel Finanzen drin, wir haben viel Konsumtitel drin. Also es hat schon eine gewisse Ausrichtung, was die Sektoren betrifft. Das sieht man in Amerika, wenn man da nochmal die Technologie anschaut. Da haben die Portfolio mit hohen Ausschüttungsquoten wenig Technologie im Verhältnis. Das hätte man sicher auch erwartet. Also du hast da schon eine gewisse sektorielle Ausrichtung drin, aber du hast trotzdem eine breite Diversifikation und du hast Titel, die auch insgesamt, wie gesagt, ruhiger laufen. Das wird dann dazu führen, fair das zu sagen, dass die Rendite etwas niedriger ist, aber man kann halt nicht alles haben. Ne? Die höchste Rendite, die höchsten Dividendenausschüttungen und das geringste Risiko, also alles zusammen passt da nicht. Da muss man sich dann schon entscheiden.
Zur Entscheidung gehört auch ein bisschen Psychologie. Du sprichst ja oft über Psychologie oder das hat ja auch einen psychologischen Effekt. Dividenden fühlen sich an wie eine Belohnung. Ist das ein sinnvoller Trick, um investiert zu bleiben oder eher ein Selbstbetrug mit Kontoauszug?
Absolut ist das eine Belohnung. Also ich merke das ja selbst immer wieder. Und das Verrückte ist, du weißt ja, ich liebe die Verhaltensökonomie und deswegen finde ich das ganz faszinierend. Verhaltensökonomisch, immer halt von dem Risikogefühl oder der Risikoangst abgesehen, ist eine Investition für uns ja zunächst mal was, ja, logisch, rational muss ich tun, meine Zukunft und so weiter. Da muss ich dran denken. Aber so tief in unserem Innern meldet unser Gehirn, verdammte Hacke, das Geld kann ich jetzt nicht ausgeben. Ja, das ist jetzt weg. Also da kommt so diese irrationale Verlustaversion mit rein. Und das Interessante ist dann, wenn ich aber an die Dividenden denke und wenn ich dann noch dazu eine Lösung habe, die mir ermöglicht, jeden Monat einen gleichbleibenden Betrag zu bekommen, dann kommt sofort das Belohnungszentrum und sagt, hey, das hat sich ja voll gelohnt. Super, da kommt was auf mich zu. Ich kriege eine monatliche Auszahlung, ich kriege ein zweites Gehalt. Da investiere ich doch gerne. Also wir beobachten das tatsächlich, dass Investoren, die einmal gesagt haben, okay, ich schaue auf Dividenden, ich habe was mit einer monatlichen Auszahlung, dass die hinterher kommen und sagen, mehr davon, das macht einfach enorm Spaß. Also das Belohnungszentrum wird im besten Sinne adressiert und ich nenne das immer gerne als, ja, muss man sagen, eine Selbstüberlistung. Ja, ich tue mir was Gutes und tue meinem Portfolio und meiner Zukunftssicherung was Gutes.
Kommen wir so zum Abschluss. Also wir haben jetzt über Psychologie gesprochen, wie man Aktien findet, also Payout-Relation auf die Gewinne. Kann sich ja jeder schon mal ausrechnen, wie viel Aktiensumme muss ich eigentlich anlegen, um aus dem zweiten Einkommen ein erstes Einkommen zu machen und davon leben zu können. Das kann ja jeder selber machen. Du hast auch ein Sparplan-Beispiel mit 50 Euro im Monat. Zeigt am Ende ein ziemlich starkes Bild. Was ist die echte Lehre daraus jetzt von unserem Dividenden? Also einmal den Sparplan natürlich, aber ist es Disziplin, Zeit oder einfach die Wiederanlage auch der Dividenden?
Ja, also ich kam natürlich nicht umhin, meiner Dividendenstudie auch einen Sparplan mit einzubauen. Warum? Weil ich sagte, Sparplan ist eigentlich das Vehikel, um Vermögen aufzubauen. Da ist natürlich, du merkst es, der Fokus ein anderer. Da habe ich mir gefragt, was kann ich denn Menschen mitgeben, die sagen, tolle Idee, ich möchte, wenn ich, keine Ahnung, 50, 55, 60 bin, vielleicht auch Eltern zweites Gehalt haben. Ich baue Vermögen auf. Wie mache ich das, wenn ich es noch nicht habe? Und ich habe es hier mal abgetragen, verschieden lange Zeiträume. Ich habe einfach gesagt, da hat jemand 50 Euro im Monat eingezahlt und hat es über einen langen Zeitraum gemacht. Ich nehme einfach mal die 40 Jahre raus. Dann hätte er 24.000 Euro eingezahlt und hätte heute, natürlich, Vergangenheit wiederholt sich nie, aber eine gute Lehre ist es trotzdem, über 163.000 Euro im Portfolio. Und das sind europäische Aktien, breites Schiff, also nichts besonders Auffälliges, nichts Schnelles. Und es lehrt mich, auch hier wieder Selbstüberlistung, wenn ich das einmal mache, lass es laufen, es funktioniert und ich nutze den Zinseszinseffekt, denn da habe ich die Dividenden dann reinvestiert. Ich will sie erst im Alter mir ausschütten lassen und ich habe den berühmten Durchschnittskosteneffekt. Also wenn ich hier mal so zurückschaue, da ging es schon ganz schön hoch und runter über die letzten Jahre. Aber am Ende gilt halt, was immer gilt beim Sparplan, wenn die Kurse runtergehen, kaufe ich preiswerter und bekomme mehr für mein Geld. Und insofern kann ich nur sagen, wer sagt, zweites Gehalt macht für mich Sinn, Dividenden machen Laune, Aktien machen Laune, aber ich habe noch nicht ganz so viel. Mein Mantra ist ganz einfach, dann ist heute der richtige Zeitpunkt, einen Sparplan zu beginnen.
Das sind ja nur 50 Euro. Überlegt euch mal, was dabei rauskommt bei 100, 150, 200 Euro mit Zinseffekt. Das ist auch total spannend. Ja, dann sage ich herzlichen Dank. Wenn ich es mit einem Satz zusammenfasse, Dividenden sind kein Zaubertrick, aber ein gutes Werkzeug, wenn Qualität und Disziplin zusammenkommen. Hans-Jörg, Herr Naumer, danke für die Einordnung und Ihnen danke fürs Zuhören. Merci.
Das war der Börsenexperts Podcast.